Schönen guten Morgen zusammen. Ja, heute habe ich für euch ein Wort aus der Zeit, als Jesus gestorben ist und er ist dann ja wieder auferstanden und ist dann den Jüngern erschienen, unter anderem auch den Emmaus-Jüngern. Ich glaube, die hießen so, ne? Die nach Emmaus gewandert sind, aus Lukas 24, 25 bis 26. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Mir geht es jetzt gar nicht so sehr darum, dass diese beiden Jünger Schwierigkeiten hatten, das zu erfassen, was dort eigentlich in ihrer unmittelbaren Umgebung und in dieser Zeit passiert ist, dass Jesus eben gestorben ist, dass er dann wieder auferstanden ist. Mir geht es so ums Grundsätzliche so ein bisschen. Wir Menschen, wir sind ja, wie soll ich sagen, Wesen dieser dreidimensionalen Welt. Wir haben all das vor Augen, was wir sehen, was wir fühlen, was wir schmecken. Das ist so unsere ganz natürliche Umgebung. Und in unserer jetzigen Zeit, früher war es etwas leichter, in unserer jetzigen Zeit habe ich so gemerkt, dass noch etwas zusätzlich hinzukommt. Der Mensch hat irgendwann einmal eine neue Philosophie ergründet oder erdacht. Und zwar ganz einfach ausgedrückt, es gibt faktisch gesehen nur das, was man irgendwie erfassen kann. Alles das, was außerhalb unserer Erfassung liegt, also das, was wir nicht messen, spüren, sehen oder fühlen können, existiert einfach nicht. Das ist der Materialismus. Und aus dieser Philosophie heraus hat sich dann der Realismus entwickelt. Also alles das, was real ist, ist eben real. Alles andere gibt es nicht. Und ich habe vor kurzem mal im Spektrum der Wissenschaft, ich weiß nicht, ob ihr diese Zeitung kennt, da kriege ich immer so ein Newsletter. Da stehen dann immer ganz interessante Themen drin, die ich mir dann manchmal so zu Gemüte führe. Und da habe ich mal ein Essay gelesen von einem Wissenschaftler, der versucht hat zu erklären, wie das überhaupt ist mit der Wissenschaft. Weil in der letzten Zeit gibt es ja eine Wissenschaft der Theorien. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, wir haben ja viele Theorien. Es ist, wie unsere Welt entstanden ist, ihr kennt das mit dem Urknall und diesen ganzen Sachen, Evolutionstheorie, überhaupt diese ganzen Dinge. Und jetzt versucht ja die Wissenschaft, so eine allgemeine Formel zu finden. Also alle diese vielen Theorien, die es gibt über die Schwerkraft, über die Materie, die ganzen Dinge zusammenzufassen in einer einzigen Formel. Mit dem Ziel, Dinge eben berechnen zu können oder berechenbar zu machen. Das, was jetzt nicht zusammenpasst, eben zu harmonisieren. Und dabei hat er ein paar interessante Gedanken weitergegeben. Er hat so gesagt, wenn eine Theorie entwickelt wird, dann braucht diese Theorie ja bestimmte Grundannahmen, Axiome, ja? Und diese Grundannahmen bestehen in den meisten Fällen daraus, dass eine große Anzahl von Wissenschaftlern dieser Meinung ist, dass das richtig ist. Merkt ihr was? Also, es ist natürlich klar, ich kann nicht aus dem Blauen heraus etwas völlig Neues entwickeln. Geht nicht. Aber letztendlich führt es, wenn ich jetzt mal ein bisschen kritisch bin, immer auf diesen einen Punkt hin, wenn eine bestimmte Anzahl, ich meine jetzt wirklich Wissenschaftler, die sich damit auskennen, nicht irgendwelche Spekulanten oder sonstige, wenn die sagen, das ist richtig, dann ist das eine Grundannahme. Und bei der Evolutionstheorie ist es zum Beispiel jetzt so, dass die Mehrzahl der Wissenschaftler sagt, das war so. Also der Darwin, der diese Evolutionstheorie entwickelt hat oder vorgestellt hat, war ja noch nicht mal Biologe. Der kannte sich ja eigentlich gar nicht, ich meine jetzt mal wissenschaftlich gesehen, in diesen Sachen aus. Aber er hat eben diesen Zusammenhang, dass sich die Tiere alle ähneln und dass sie alle auf dem gleichen Prinzip aufbauen, so interpretiert, dass sie sich entwickelt haben vom Primitiven zum Komplizierten oder wie auch immer zum Menschen. Und dieser Gedanke der Entwicklung hat natürlich dahin geführt, dass irgendwann einmal die Wissenschaft gesagt hat, das ist ein super interessanter Gedanke. Und so ging dann die Wissenschaft davon aus, dieses zu erforschen. Sie haben dann Fossilien gefunden, sie haben Berechnungen angestellt und haben in den Gesteinsschichten geguckt, so und so tief kommt das und das Fossil vor und so weiter und so fort. Führt jetzt zu weit. Aber die Grundannahme der Evolutionstheorie geht dahin, dass die Evolutionstheorie richtig ist. Das bestreitet heute kein Wissenschaftler mehr. Und wer das bestreitet, das sind die Kreationisten, also irgendwie Leute, die in unsere Richtung gehen, die dann diese Grundannahme bezweifeln. Die sagen, hoppla, aber es gibt ja auch viele Argumente, die die Evolutionstheorie widersprechen. Letztendlich habe ich gemerkt, ist es mehr oder weniger eine Glaubensfrage. Glaube ich jetzt der Wissenschaft, den Wissenschaftlern, die das sagen, oder glaube ich es nicht? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Alle Theorien basieren auf diesem Prinzip. Es gibt irgendwo eine Grundannahme und aus dieser Grundannahme wird die Theorie weiterentwickelt. Weil sonst würde es gar nicht gehen, sonst würde kein Wachstum oder kein Fortschritt sein. Ich muss irgendwann einmal zu einem Punkt kommen, wo ich sage, das ist jetzt die Grundannahme, das ist jetzt richtig und darauf baue ich jetzt auf. Und wenn man mal hineinschaut, die Relativitätstheorie geht von der Grundannahme aus, die Lichtgeschwindigkeit ist die Grenze. Ganz einfach, oder? Das ist die einfache Grundannahme. Man kann es nicht messen, ob es weitergeht oder nicht, weil es kein Gerät gibt, das schneller misst als das Licht. Und man hat ja auch ganz genau ausgemessen, wie schnell Licht ist. Da ist man, glaube ich, auf was weiß ich, wie viele tausend Nachkommastellen schon sehr genau. Ja? Aber es ist eine Grundannahme. Und diese Grundannahme, daraus entwickelte dann der gute Einstein seine ganze Theorie, die völlig logisch ist, also nachvollziehbar und auch berechenbar vor allen Dingen. Diese ganzen Theorien, ich will nicht sagen, dass sie falsch sind. Ich will auch nicht sagen, dass sie richtig sind. Dafür fehlt mir einfach das Wissen, ganz ehrlich. Also da will ich jetzt kein Urteil darüber fällen, aber ihr solltet einfach nur mal wissen, wie sowas entsteht, weil die Wissenschaft behauptet, und das ist nicht immer eine Tatsache, sondern es ist eine Grundannahme, auf dem diese Dinge beruhen. Und da sollte man vielleicht mal ein bisschen kritisch sein. Worauf ich aber hinaus möchte, ist etwas ganz anderes. Die Wissenschaft hat ein ganz großes Ziel. Das dürfen wir nie vergessen. Sie möchte das Leben, das Universum, die Materie, alles, was dazugehört, erklären, ohne Gott zu Hilfe zu nehmen. Das dürft ihr nie vergessen. Ja. Sie versucht also, ein Erklärungsmodell zu entwickeln. Deswegen sind auch viele Wissenschaftler auf die Evolutionstheorie aufgestiegen. Ganz einfach aus dem Grund, es ist die einzige Alternative zur Schöpfung. Es gibt keine andere Alternative. Und deswegen haben sie sich darauf gestürzt, weil sie eben wollten, dass die Menschen eine Alternative zu Gott bekommen. Worauf möchte ich hinaus? Wenn wir jetzt in diesem Denken geschult und verhaftet sind, dann werden wir ein ganz großes Problem mit dem Glauben bekommen, weil der Glaube eigentlich ganz anders denkt als das, was die Wissenschaft uns sagt. Wenn die Wissenschaft sagt, das kann ich anfassen, hier steht also ein Mikroständer, ja? Bumm. Für jeden nachvollziehbar, für jeden klar. Braucht man nicht dran zu glauben, kann man sehen, kann man fühlen. Wenn man will, kann man es auch schmecken. Also es ist einfach so. Aber beim Glauben kann ich das nicht. Und ich denke mal, der Glaube, also jetzt nicht, dass ich mich irgendwie anstrengen muss, das meine ich jetzt nicht, aber die Glaubensdimension, in dem Gott sich bewegt, ist für uns nicht mehr erfassbar. Sie ist so anders als das, was wir mit unseren 5 Sinnen oder 6 Sinnen von mir aus aufnehmen können, als dass wir es irgendwie begreifen können. Und wenn wir in diesem, ich sage es jetzt mal, wissenschaftlichen Denken bleiben, dann wird uns die geistliche Dimension, die, von der Jesus hier spricht, immer weit, weit entfernt sein. Das schaffen wir nicht, da kommen wir nicht hin. Wir brauchen also ein Organ, das uns hilft, in eine Dimension vorzustoßen, die wir sonst nicht erfassen können. Und das ist eben, wie gesagt, der Glaube. Und deswegen sagt Jesus hier auch, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an das zu glauben, was die Propheten sagen. Ich weiß nicht, ob ihr euer Leben mal so ein bisschen reflektiert, manche machen das ja. Und wenn ihr mal so in eurer Bibel lest, wie war das denn eigentlich? Was sind die Worte, an die ich glaube? Da ihr hier sitzt, denke ich mal, glauben die meisten daran, dass Jesus wirklich existiert hat. Dass er als Person hier auf der Erde gewandelt ist, dass er für uns gestorben ist am Kreuz auf Golgatha und dass er wieder auferstanden ist und dass er mich jetzt rettet. Das ist ja so das Grundsätzliche. Und ich schätze mal, die meisten von euch oder ich denke mal alle glauben das. Ja? Beweisen könnt ihr es nicht. Ihr könnt es zwar nachlesen und es gibt auch viele historische Belege, dass Jesus wirklich gelebt hat und so weiter und so fort. Aber dass er für meine Sünden gestorben ist, das muss ich schon wieder glauben. Das kann ich nicht einfach so nehmen. Und wenn man so Bultmann und solche Konsorten hören, dann ist das auch schon wieder mit einem großen Fragezeichen zu sehen. Das war ein Theologe, der halt versucht hat, die Bibel zu entmystifizieren. Also alle Wunder raus, alles raus, was irgendwie sonderbar oder komisch klingt. Naja, Bibelkritik halt. Und trotzdem ist das so wichtig. Wir in unserem Denken sind zu kurz. Wir sind einfach zu kurz, weil wir nicht in der Lage sind, die höhere, ich nenne sie mal Dimension des Göttlichen zu begreifen. Wir schaffen das nicht. Jetzt überlegt euch doch mal, die Jünger gehen mit Jesus. Das ganze Neue Testament zeigt das doch, wie sie da mit ihm laufen. Ein Wunder nach dem anderen, eine außergewöhnliche Situation nach dem anderen. Jesus erklärt ihnen Dinge. Jesus stillt den Sturm. Jesus geht übers Wasser. Jesus heilt die Kranken. Das haben die doch alles mitbekommen, oder? Das war doch für sie Alltag schon fast. Und jetzt ist alles zu Ende. Er wird verhaftet, stirbt am Kreuz, aus, Ende, vorbei. Das war so ihre Situation. Jetzt schaltet sich ihr Verstand ein und sagt, war irgendwie komisch, aber jetzt ist es vorbei. Ja? Das Menschliche übernimmt wieder die Rolle. Vorher haben sie noch gesagt, oh, wir wollen in deinem Reich irgendwas zu sagen haben, nimm uns doch rechts und nimm uns doch links und bla bla bla. Also da waren sie noch Feuer und Flamme. Petrus, ich kämpfe für dich bis zu meinem Tode. Dann hat er noch nicht mal der Magd sagen können, dass er auch zu diesen Jesus-Jüngern gehört und so weiter. Also das ist so menschlich, oder? Das ist einfach so natürlich. Jeder von uns würde vielleicht in dieser Situation so denken. Aber könnt ihr auch Jesus verstehen, warum er jetzt hier ihr Unverständigen sagt und die, die im Herzen so träge sind? Ganz einfach, sag mal, was habt ihr eigentlich die ganze Zeit erlebt? Wart ihr blöd oder blind? Das habe ich doch nicht aus Jux und Dollerei gemacht, sondern das habe ich gemacht, damit ihr begreift, es gibt eine Dimension, die drüber steht. Mal ehrlich, warum verflucht der so einen komischen Baum? Nur weil der gerade jetzt, obwohl es gar nicht die Zeit war, keine Früchte trägt. Und das passiert. Wollte er damit beweisen, wie toll er ist? Nein, er wollte beweisen, wenn du glaubst, wird es auch passieren. Ja, dein Wort hat Gewicht, wenn du an Jesus hängst. Oder andere Dinge, die er gemacht hat. Mich erinnert das so ein bisschen an die Dinge mal ganz Testament. Ihr wisst ja, das Alte Testament ist so das Bilderbuch, damit man so manche Dinge mal ganz praktisch versteht. Als der Mose zum Beispiel das Volk dann aus Ägypten geführt hat. Wisst ihr, erstmal 10 Plagen. Und zwar nicht einfach so Naturkatastrophen, sondern angekündigte Naturkatastrophen. der hat gesagt, was passiert. Ja, der Pharao wusste ganz genau, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kommt was. Also das war jetzt einfach nicht nur, ich sage jetzt mal, ein unglaublicher Zufall, dass da 10 Naturkatastrophen innerhalb kürzester Zeit passierten, sondern die waren angekündigt. Der Mose hat gesagt, passt auf, wenn das ihr nicht uns gehen lasst, dann passiert euch was. Sie haben es erlebt. Ja, sie haben es wirklich erlebt. Und sie haben Bewahrung erlebt, als der Todesengel vorbeizog, weil sie ihre Türrahmen mit Blut von dem Lamm, was sie geschlachtet hatten, beschmiert haben. Ist ihnen nichts passiert. Ihrem Nachbarn schon, der das nicht gemacht hat. Versteht ihr, welche Intensität der Wunder dort passiert ist? Dann ziehen die aus, da ist eine Rauchsäule, die führt sie. Ja, hallo, eine Rauchsäule, die wandert. Oder eine Feuersäule, die wandert. Hä? Das Ding ging voraus. Ja, sie brav hinterher, weil Moses eben gesagt hat, klar. Dann stehen die da am Roten Meer und irgendwo geht es nicht weiter. Großes Geschrei. Warum hast du uns hierher geführt, oder? Menschlich. Mose schlägt aufs Wasser, es teilt sich. Die gehen da durch, trockenen Fußes. Das schaffen die Ägypter nicht. Also das war nicht einfach nur eine Ebbe oder sowas, sondern das war wirklich ein geteiltes Meer. Dann haben sie nichts mehr zu trinken. Gott schenkt ihnen Wasser. Ja, eine vergiftete Quelle. Ein paar Holzstücke rein, es wird wieder trinkbares Wasser. Mose schlägt auf den Felsen, es kommt Wasser raus. Und. Dann das Manna. Keine Ahnung, was das jetzt genau ist. Aber es war jeden Morgen da. Jeden Morgen hatten sie genug zu essen, wenn sie das Manna eingesammelt hatten. Und die hatten kein Skorbut gekriegt oder ähnliches. Es war da. Ja? Und es hatte alle Mineralstoffe und Vitamine, die ein Mensch braucht. Die sind da ja schließlich ein paar Jahre gewandert und haben das Zeug gegessen. Es war da. Und dann kommt der Punkt, womit einmal Gott gesagt hat, so, jetzt möchte ich etwas von euch. Ich möchte euch testen. Eine Prüfung sozusagen ablegen. Ihr habt mich jetzt so viel gesehen. Ihr habt gesehen, ich versorge euch. Ich bin bei euch. Die Rauchsäule, wie gesagt, ja. Ihr habt genug zu essen. Wie ihr angefangen habt zu meckern, nur Manna, da gab es Tauben, Fleisch im Überfluss, sodass die fast rückwärts gegessen haben, weil sie so viel Fleisch nicht mehr verdauen konnten. Also, was hätte Gott denn noch machen sollen? Ja? Und jetzt stehen sie dort an der Schwelle zum gelobten Land und sollen jetzt rein, sollen jetzt das, was sie gesehen hatten, was Alltag schon in ihrem Leben war, was etwas Normales war, das sollten sie jetzt mit einmal praktisch anwenden. Ja? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, sagt David. David gab es da aber noch nicht. Ja. Also sind sie noch nicht mal über einen kleinen Kantstein gesprungen, weil sie Angst bekommen hatten. Riesen! In ihren Augen sind wir wie Ameisen. Ja. Welch eine Übertreibung. Überlegt euch mal, wie groß die dann hätten sein müssen. Ich schätze mal, dass sie so vielleicht 2,50 Meter waren. Oder vielleicht waren es einfach Europäer, die ja auch riesig für einen Japaner oder Chinesen dastehen. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die ein bisschen größer und kräftiger, klar. Die hatten natürlich... Und schon, ping, versagen sie. Wisst ihr warum? Weil sie ihren Blick nicht geöffnet hatten für die höhere Dimension, für Gott. Sie haben es nicht gemacht. Sie haben immer aber gesagt. Ja, aber. Und das ist das, was hier diese Jünger auch machen. Sie waren einfach fertig, weil Jesus tot war. Und sie sich nicht vorstellen konnten, dass Gott es schafft, über den Tod hinaus etwas zu erschaffen. Ja, hör mal, Lazarus, der ist von den Toten auferstanden. Ist das nicht ein deutliches Zeichen dafür, dass es mehr geben kann, dass ein Mensch sogar wieder von den Toten auferstand, wie viel mehr Jesus? Also gezeigt hatte er ihnen alles, aber es ist nicht in ihr Herz gefallen. Sie hatten ein zu träges Herz, an das zu glauben. Und ich meine jetzt nicht das Herz mit der Pumpe, sondern ich meine diese Trägheit, dass man in dem Bekannten bleibt, in dem, was man gelernt hat, was man kennt, was man wieder sehen und schmecken kann. Es ist so einfach. Und doch haben sie Gott eigentlich nicht begriffen. Oder der Elia mit dem Elisa in dieser Stadt, ich habe es euch ja schon mal erzählt, Stadt wird belagert, ein riesiges Heer davor, wir haben keine Chance, nichts zu essen, werden richtig ausgehungert. Und der Jünger, der Elisa, der ist so fertig, der sagt, Elia, sag mal hier, hast du gar keine Angst? Wir sterben hier und du bist so cool? Und da hat Elia seinem Jünger ja die Augen geöffnet. Und das meine ich. Das ist eine Dimension, die wir normalerweise nicht sehen. Er hat ihnen das Heer Gottes gezeigt, was hinter dem großen Heer stand. Und was ist passiert? Das Heer wurde vernichtet, ohne dass ein einziger Soldat seine Hand bewegen musste. Bumm. Ja. Das meine ich. Es gibt eine Dimension, eine Herrlichkeit, ein Reich, das zwar um uns herum ist, aber das wir nicht sehen. Wir sehen das nicht. Und wir glauben es, tut mir leid, wenn ich das so mal sage, auch fast nicht. Ja? Wir können es uns nicht vorstellen. Wir können es uns nicht, ja, wir können es nicht greifen. Und wie gesagt, die Wissenschaft ist nicht gerade förderlich dabei, weil sie uns immer sagt, aber es ist doch alles natürlich entstanden. Es ist doch alles normal. Früher habe ich in der Bibel gelesen, in der Offenbarung, dass bestimmte Seuchen und Krankheiten wiederkommen. Und ich habe gedacht, hallo, wir haben Antibiotika, wo sollen denn da wieder diese Krankheiten kommen? Hallo, das muss wohl ein Irrtum sein. Pustekuchen. Jetzt gibt es multiresistente Keime. Kein Antibiotika mehr hilft da. Oh, oh, ja. Woher wusste der das? Der hat das vor 2000 Jahren geschrieben, dass diese Dinge wiederkommen und dass sie ein großes Problem darstellen. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft was dagegen findet. Der Mensch ist ja unglaublich erfindungsreich und hat auch viel drauf. Aber merkt ihr, wie manche Aussagen der Wissenschaft sich ganz schnell relativieren können, ganz schnell ad absurdum geführt werden, wenn man nicht an das glaubt, was in der Bibel steht. Ja. Es widerspricht sich manchmal, nicht immer. Manche Dinge in der Bibel sind ja ähnlich, aber nicht alle. Und so bin ich immer wieder erstaunt, wie Gott mich oft, ja, wie soll ich sagen, an einen Punkt führt, wo ich am Ende bin, mit meinem Kopf. Keine Ahnung, wie das passiert. Ich habe auch keine Ahnung, wie das läuft. Aber so ganz tief in meinem Herzen denke ich dann manchmal, mal gucken, Gott, wie du mich aus dieser Situation herausführst, was du da draus machst. Mal gucken. Ja, weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt, aber es ist so wichtig, mal über den Rand zu springen, sich mal in etwas hineinzubegeben, wo man denkt, es ist unmöglich, klar, es gibt keine Chance, es ist vorbei, okay, wir sind am Ende, hurra, ja. Und dann zu erleben, ich lebe nicht nur noch, ich gehe da als Sieger raus, als Bereicherter, der etwas erlebt hat, was ihn weitergebracht hat. Und das möchte Gott. Gott möchte die Enge unseres Herzens sprengen. Er möchte sie sprengen. Ich habe mal vor sehr, sehr langer Zeit ein Bild gehabt. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Verzeiht mir, nach so langer Zeit, wo ich euch immer wieder besuche und mal hier bin, kommen halt vielleicht auch manche Ähnlichkeiten wieder raus, wenn ich so Beispiele brauche. Aber das hat mich mal sehr erstaunt. Da hat Gott mir gezeigt, dass ich einen Berg hoch muss. Und als ich auf dem Berg oben war, gab es eine Hochebene. Aber das war nicht nur so ein kleiner Teller, sondern das war riesig, eine Riesenfläche. eine Fläche, die ich nicht überblicken konnte. Und das war das, was Gott mir zeigen wollte, dass er unsere Enge unseres Herzens erweitern möchte. Wenn wir immer nur im Machbarkeitsdenken leben, kommen wir nicht weiter. Nur das, was geht, das, was wir uns vorstellen können, kommt nicht weiter. Ich habe einen Mann, der, das ist so ein Planer, der hat sein Leben ganz genau durchgeplant. Und er hat geplant, wenn ich mit 65 oder 67 in Rente gehe, dann habe ich ausgesorgt, dann habe ich eine gute Rente. Ja gut, jetzt musste er aber die letzten Jahre seines Lebens dann noch in der Firma verbringen. Und Leute, der ist am Ende. Der Stress und der Druck in der Firma haben so zugenommen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja sag mal, dann geh doch früher in Rente, geht doch. Du bist 63, kein Problem. Ja, ja aber meine Rente und bla bla bla. Dann habe ich ihn gefragt, was verlierst denn du da? Dann hat er gesagt, ja, weiß ich nicht, vielleicht 100 Euro im Monat oder so. Ich meine, das ist eine Menge Geld. Aber ihr müsst das in Relation zu dem, was er kriegt, sehen. Ist das eigentlich ein Witz? Ja? Versteht ihr? Machbarkeit. Er denkt immer nur, was geht? Was kann ich machen? Was ist meine Planung im Leben? Wenn der morgen in der Kiste liegt, dann hat seine ganze Planung nichts bewirkt, außer dass sich die Rentenkasse freut, wieder ein teurer Kunde weniger. Aber das ist ja nicht sein Ziel gewesen. Und das ist das, wenn wir so in dem Enge des Herzens festhängen und nicht mehr denken, was Gott eigentlich kann und in welche Dimension er eigentlich hinein möchte mit uns. Unser Denken ist verhaftet hier auf der Welt und wir gehen manchmal nur mit gesenktem Kopf runter und schauen uns den interessanten Staub an, der auf dem Boden liegt. Aber unser Blick sollte nach oben gehen, jetzt bildlich gesprochen, in die Dimension, die wir nicht erfassen können. Warum haben denn so viele Christen auch Angst vor dem Tod? Weil sie ganz tief in ihrem Herzen nicht glauben können, dass Gott sie wirklich erlöst hat. Oder dass sie sich nicht vorstellen können, dass die Herrlichkeit wirklich so toll ist, dass man sich da nur einfach wohlfühlt. Vielleicht denken Sie an den Münchner am Himmel, ihr kennt den da auf seiner Wolke, der da immer Halleluja schreit und mit seiner Harfe rummacht, ja, und sich erst wieder wohlfühlt, als er im Hofbrauhaus da in München sitzt, ne, und in alle Ewigkeit sein Bier trinken kann. Das war für ihn Himmel, aber naja. Lasst uns doch anfangen, unser Herz weit zu machen. Habt doch keine Angst. Gott schickt dir die Weite und er lässt dein Herz weit gehen. Du brauchst keine Angst vor morgen zu haben oder vor irgendwelchen Problemen, die auf dich zukommen. Das sind doch alles für Gott Möglichkeiten und keine Endsachen. Gott hat doch immer einen Weg, oder? Warum lebst du noch? Warum bist du noch hier? Ich glaube, ihr habt unglaublich viel in eurem Leben erlebt, wo ihr keine Kontrolle hattet, was euch entrissen ist und was einfach so weggegangen ist. Und das ist das, was Jesus hier den Jüngern sagen möchte. Meine Pläne und meine Gedanken gehen unglaublich weit über das hinaus, was du dir vorstellen kannst. Ja. Der geht rauf. Da ist nichts, was du dir vorstellen kannst. Ich möchte sogar sagen, selbst wenn er dir das sagt, glaubst du es nicht. Ja, Hand aufs Herz. Ich bin ja nicht anders als ihr. Wenn er uns jetzt wirklich konkret sagen würde, das und das und das wird in deinem Leben passieren, dann sagst du, ja, super, glaube ich nicht. Und lebst trotzdem so weiter, als wäre nichts anderes. Glaub mir, es gibt Dinge, die kann nur Gott. Und das wird Gott tun. Aber es gibt irgendwann in unserem Leben einen Punkt, wo Gott sagt, so, jetzt probier es aus, was du gelernt hast. Ja, mach einen Test. Oder wie ein alter Lehrer von mir immer sagte, so, wir schreiben einen Test, 2 Minuten. Ja? Das war ein Amerikaner, der hatte immer seine 2-Minuten-Tests und wir hatten immer graue Haare. Aber so war es halt. einen kleinen Test, nicht viel. Eine kleine Schwierigkeit bricht in dein Leben hinein. Ein Mensch, der dich plötzlich nicht mag, eine Situation, die dich überfordert, irgendwas bricht in dein Leben mit einmal hinein. Etwas Unschönes. Was machst du dann? Kommt dann die große Katze, die rumschreit? Nein, das solltest du nicht, sondern du solltest dir fragen, sag mal, wenn Gott mich bis hierhin gebracht hat, bringt er mich dann auch ein kleines Stückchen weiter? Warum sollte Gott dich jetzt völlig hängen lassen? Warum sollte er dir jetzt irgendwie in irgendeiner Weise die Tür vor der Nase zuknallen und sagen, Etche Betsch, ja? Nein, er wird diese Situation zu deinem Gunsten verändern. Dumm ist nur, wenn du dann das nicht siehst, dann gehst du halt wie das Volk Israel nochmal um den Kadesh Barnea herum. Ja. Oder wie wir das in der Schule kennen, eine Ehrenrunde drehen. Ne? Klassenziel nicht erreicht oder so ähnlich heißt das dann. Ne? Und dann musst du die dritte Klasse oder die fünfte Klasse nochmal wiederholen. Keine Ahnung. Habt ihr bestimmt nicht erlebt, ist auch nicht so schlimm, aber bei Gott gibt es das halt. Dann musst du die Situation nochmal erleben. Und das ist das, was so oft passiert im Leben eines Christen. Du gehst und hast die gleichen Situationen immer wieder. Immer wieder. Und irgendwann hängst du da und denkst, langweilig. Liegt nicht an Gott. Tu es doch mal anders. Mach doch mal eine Variation hinein. Kennt ihr das, den Film Und täglich grüßt das Murmeltier? So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Ja? Bis der Kerl darauf kam, das anders zu machen. Und dann hat er es gemacht und es ging. Er kam raus aus der Zeitschleife. Genau so sollten wir es machen. Wir sollten nicht mehr uns immer und immer wieder drehen. Öffne doch dein Herz und fang mal an, es ein bisschen durchlüften zu lassen mit dem, was Gott möchte. Gott hat so viel mehr. Und so wie hier in diesem Fall, stellt euch doch mal vor, was er gemacht hat. Er hat den Tod durchbrochen, diese letzte Grenze, unvorstellbar, oder? Die jeder Mensch erleben muss. Er hat sie durchbrochen, er ist auferstanden. Völlig unmöglich. Es gibt kein Beispiel dafür. Scheintod, okay, das sind dann so mal ein paar Stunden oder so, aber nicht so lange. Der war wirklich tot und ist wieder lebendig geworden. Und er hat nicht nur das getan, er hat dem Teufel die Macht genommen. Die Macht des Teufels war nämlich der Tod. Und die hat er ihm genommen. Zack, peng. Ja. Wenn wir jetzt frei von unserer Sünde werden, werden wir nicht mehr ins Totenreich passen. Da passt du nicht mehr rein. Ja? Da sitzen die Leute, die wegen ihrer Sünde gerichtet oder gestorben sind. Du passt da nicht mehr rein. Das heißt, du wirst da gar nicht reinkommen können, weil du da nicht reinpasst. Das geht nicht. Also wirst du nicht ins Totenreich kommen, du wirst gleich ins Paradies kommen. Das ist einfach eine Tatsache. Da brauchst du keine Angst haben. Das ist ein Übergang. Und so kannst du vielleicht anfangen, wenn du anfängst, das zu glauben, was in der Bibel steht, und das zu glauben, was Gott dir aufs Herz legt, kannst du vielleicht anfangen, etwas mehr von ihm zu sehen. Aber öffne dein Herz. Mach mal die alten, vergammelten und verrosteten Tore auf von deinem Herz und lass mal ein bisschen Licht reinscheinen. Nimm den Besen und hol den alten Staub raus, der Machbarkeit, und fang an, Gott wirklich zu glauben. Begreifen wirst du es nie, aber glauben kannst du es. Und das wünsche ich uns für uns. Dass Jesus nicht eines Tages sagt, oh, ihr Unverständigen und im Herzen trägen. Du bist zwar trotzdem gerettet, keine Frage, aber wie viele Möglichkeiten sind an deinem Leben vorbeigerauscht? Ja? Wie viele Dinge, die du vielleicht hättest erleben dürfen? Amen.